NDR Info. Themen des Tages.
Frieden statt Krieg. Dahinter können sich alle versammeln, aber wie kann ein Frieden in der Ukraine aussehen? Wieso meinen die USA und Russland, das alleine aushandeln zu können? Wo sehen sich die Europäer und nicht zuletzt, was will die Ukraine selbst? All das sind Fragen, die wir in der kommenden halben Stunde stellen wollen. Dazu unter anderem die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack Zimmermann. Und außerdem hören wir mehr über geplante Ausreisezentren. Eines soll auch bald in Hamburg in Betrieb genommen werden. Und unser Korrespondent berichtet über das weitere Vorgehen auf Sylt. Dort ist ein großer, leider toter Pottwal in seichtere Gewässer gezogen worden. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Vor fast 3 Jahren ist Russland in die Ukraine eingerückt, hatte gehofft, mit diesem Überfall schnell Fakten zu schaffen, die Hauptstadt einzunehmen. Doch der Widerstand war groß und so sind es jetzt fast 3 Jahre, die sich die Ukrainer und Ukrainerinnen schon wehren, mit einiger Unterstützung aus dem Westen. Doch wie geht's nun weiter in der Ukraine? Mit dem Wechsel im Weißen Haus drehen sich offenbar nun einige Positionen. Machen nun Russland und die USA unter sich die Bedingungen für einen Frieden aus? In Paris beraten gerade Bundeskanzler Olaf Scholz die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und auch Dänemark über das weitere Vorgehen. Mit dabei sind auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Costa und der NATO-Generalsekretär Rutte. Und unser Korrespondent Kai Rienecker in Paris verfolgt die Debatte. Ich habe ihn gefragt, eingeladen hat ja Emmanuel Macron und der treibt das Thema einer europäischen Friedenstruppe schon länger voran. Wie einig ist man sich in dem Punkt oder kann es werden?
Ja, da gibt es recht unterschiedliche Signale im Vorfeld dieses Treffens. Zu Beginn muss man vielleicht mal sagen, dass Präsident Macron mit US-Präsident Trump telefoniert hat. Das ist ja vor dem Beginn des Treffens bekannt geworden. Es geht also wirklich um so konkrete Dinge, wahrscheinlich wie Truppenentsendungen. Und wenn man jetzt mal von der deutschen Seite her schaut, dann ist es eben so, dass die Deutschen relativ zurückhaltend sind. Bundeskanzler Scholz hat nochmal erklären lassen, dass das verfrüht wäre. Und hat auch aufgezeigt, dass es da deutsche rote Linien geben würde. Zum Beispiel, dass die US-Soldaten und Soldatinnen auch mit dabei sein müssten bei einer solchen Friedenstruppe. Da gibt es andere wie Großbritannien. Keir Starmer, der schon vor Konferenzbeginn gesagt hat, ja, Großbritannien würde sich an einer solchen, wie immer gearteten Friedenstruppe für die Ukraine beteiligen. Ja, und dann gibt es die vielen dazwischen. Die Schweden, die sagen, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Polen hat wiederum ganz klar gesagt, dass sie das erstmal nicht machen wollen vor dem Treffen. Und es ist auch völlig unklar, welche Größe eine solche Truppe überhaupt haben würde. Also da ist noch vieles im Unklaren und ist auch ungewiss, ob es da wirklich so ein Zeichen der Einheit auch geben wird.
Aus Russland heißt es ja, man begrüße diesen Sondergipfel, wenn es nicht mehr um die Fortsetzung des Krieges gehe, sondern um die Beendigung. Aber gerade gegen Russland, gegen Putin und auch gegen US-Präsident Trump richtet sich ja die europäische Kritik, weil die beiden offenbar bilateral über die Ukraine verhandeln wollen. Also wie will man an den Verhandlungstisch kommen? Ist das heute auch ein Ergebnis oder ein Ziel dieses Gipfels, so etwas zu erreichen?
Ja, ganz bestimmt. Man könnte vielleicht sogar sagen, es geht hier um so etwas wie das Eintrittsticket für diesen Verhandlungstisch. Da wäre sicherlich ein Teil, dass Europa oder zumindest diese wichtigen europäischen Staaten, die sich heute hier in Paris treffen, sich irgendwie verständigen darauf, dass sie bereit sind, eine solche Friedenstruppe zusammenzukriegen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, das ist ein Thema, hinter dem ist der amerikanische Präsident Trump ja schon seit vielen Jahren hinterher, in seinem ersten Mandat schon hinterher gewesen, ein stärkeres militärisches Engagement insgesamt in der NATO. Da geht es um die Beteiligung der Europäer in der NATO an den Haushalten. Und da gibt es ja so Prozentsätze. Die NATO hatte sich darauf verpflichtet, dass alle Mitgliedstaaten mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben leisten sollen. Einige schaffen das inzwischen auch, aber einige nur ganz knapp. Auch Deutschland schafft es nur ganz knapp und das eher so mit buchhalterischen Tricks. Und das sind so diese beiden Punkte, das stärkere finanzielle Engagement, aber eben auch das militärische in Form von Teilen für eine solche Friedenstruppe. Wenn Europa hier ein klares Signal sendet, dass sie bereit sind, einen Schritt voranzugehen, dann könnte das sowas wie das Eintrittsticket für den Verhandlungstisch sein.
Nun haben Sie schon angesprochen, Herr Rienecker, es wird schon auch in Gänze mal darum gehen, wie einig man sich in Europa ist, aber auch auftritt. Also bis hierhin erleben wir ja mehr ein Reagieren auf das, was Trump und Putin wollen oder gegebenenfalls wollen. Sie haben es ja auch schon gesagt, eine genaue Liste liegt uns ja noch gar nicht vor oder Verhandlungsergebnisse. Ist man denn auch so weit, dass man sagt, wir machen uns mal im Rücken gerade, sind selbstbewusst und sagen, wir legen eine eigene Roadmap vor?
Ja, ich glaube, die wären heute schon froh, vor allen Dingen auch die französische Präsidentschaft, wenn es ihnen gelingen würde, ein paar Sätze für eine gemeinsame Abschlusserklärung zusammenzukriegen. Es ist auch völlig unklar, wer sich am Ende überhaupt äußern wird. Also bisher ist hier noch keine Äußerung von Präsident Macron vorgesehen. Das kann immer noch kommen. Der Einzige, der bisher angekündigt hat, dass er ein Pressestatement geben wird, ist Bundeskanzler Scholz. Wir müssen also deswegen, glaube ich, die Erwartungen sehr weit zurückfahren, was das angeht. Es geht hier vor allen Dingen darum, dass Europa sowas wie aus dieser Schockstarre herauskommt, die sich hier entwickelt hat nach Übernahme der Trump-Administration, nach den ersten Äußerungen, nach dem Auftritt von J.D. Vance in München. Geht es jetzt darum, dass von Europa irgendein Signal kommt, dass dieses Europa, zumindest die wichtigsten Staaten, die Europa hier repräsentieren, dass das irgendwie noch lebt und handlungsfähig ist.
Soweit unser Korrespondent in Paris, Kai Rienecker, zum gerade laufenden Sondergipfel. Schon morgen wird es ein weiteres Treffen geben, und zwar in Saudi-Arabien. Der russische Außenminister Peskow trifft dort auf den amerikanischen Außenminister Rubio. Nach jahrelanger Eiszeit werden Gespräche aufgenommen. Es geht um bilaterale Beziehungen und konkret auch um das weitere Vorgehen in der Ukraine. Jürgen Buch.
Tagelang hat der Kreml nicht offiziell darüber gesprochen, wer von russischer Seite zu Gesprächen nach Saudi-Arabien reist. Jetzt hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bekannt gegeben, wer mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentreffen soll. Heute fliegen Außenminister Lavrov und der Präsidentenberater Juri Uschakow auf Anweisung Putins nach Riad. Am Dienstag wird in Riad ein Treffen mit ihren amerikanischen Kollegen erwartet, bei dem es vor allem um die Wiederherstellung der gesamten russisch-amerikanischen Beziehungen gehen wird. Darüber hinaus sollen mögliche Verhandlungen zur Ukraine-Lösung vorbereitet und ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten organisiert werden. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat heute auf einer Pressekonferenz erklärt, worum es bei dem Treffen mit US-Außenminister Rubio in Saudi-Arabien gehen soll. Die Präsidenten unserer Länder haben vereinbart, dass der Dialog wieder aufgenommen werden soll. Und zwar über alle Fragen, die mehr oder weniger mit der Beteiligung Russlands und der Vereinigten Staaten gelöst werden können. Deshalb hören wir unseren amerikanischen Gesprächspartnern zu. Und natürlich sind wir bereit, darauf zu reagieren. Was Verhandlungen über den Krieg gegen die Ukraine angeht, so hat Lavrov immer wieder betont, es müssten die Realitäten am Boden, also auf dem Schlachtfeld, anerkannt werden. Russland hat etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt und betrachtet darüber hinaus weitere Gebiete als verfassungsmäßigen Teil Russlands. Lavrov hat Ende 2024 in einem Interview erklärt, Russland werde sich nur an Verhandlungen beteiligen, wenn die Ukraine darauf verzichte, ihre territoriale Integrität in den Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Die Kriegsziele haben sich nach Aussagen des russischen Außenministers und der gesamten russischen Führung nicht geändert. Dazu gehören unter anderem die Absetzung der ukrainischen Regierung, die immer wieder als Neonazi-Regime bezeichnet wird. Außerdem verlangt Russland eine drastische Verkleinerung der ukrainischen Streitkräfte und den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wiederum wertet die Gespräche zwischen Russland und den USA über den Krieg in der Ukraine schon vorab als nicht zielführend. Letztlich würden diese kein Ergebnis bringen, da kein Ukrainer mit am Tisch sitze. Er wiederum wird dann am Mittwoch in Riad erwartet. Sein Besuch stehe aber nicht im Zusammenhang mit diesem amerikanisch-russischen Treffen, so heißt es. Donald Trump hat ja erklärt, die USA würden keine Soldaten entsenden zu einer Friedensmission in der Ukraine. Da überlegen andere schon laut über ihre Entsendungen. Unsere Korrespondenten aus Warschau, Stockholm und London berichten.
Der britische Premierminister Keir Starmer hat ein klares Signal gesetzt vor dem Treffen europäischer Regierungschefs in Paris. Großbritannien sei bereit, Soldaten für eine Friedenstruppe in die Ukraine zu entsenden. Damit unterstreicht er politische Bereitschaft, mehr Engagement zu übernehmen und drängt die europäischen Partner voran. Diese Äußerung dürfte auch Wirkung in den USA erzielen, denn die US-Regierung forderte zuletzt, dass die Europäer sich stärker militärisch engagieren, wenn es um die Sicherheit in Europa geht. Europa geht. Starmer sagte, Großbritannien könne als Brücke zwischen Europa und den USA fungieren. In Großbritannien wird jedoch auch schon länger darüber diskutiert, wie überhaupt ein Waffenstillstand aussehen könnte. Erst daraus lässt sich ja ableiten, wie groß eine mögliche Friedenstruppe sein müsste. Es gibt Schätzungen, die von 100.000 bis 200.000 Soldatinnen und Soldaten reichen. Wenn Großbritannien eine Führungsrolle übernehmen wollte, müsste also auch ein substanzieller Teil dieser Kräfte von der britischen Armee gestellt werden. Fachleute warnen, dazu seien die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs gar nicht in der Lage. Aus London, Christoph Prössel.
Schwedische Friedenstruppen in der Ukraine. Das will Außenministerin Maria Malmström-Stjernagard nicht ausschließen. Die schwedische Regierung stehe dem grundsätzlich offen gegenüber, sagte sie am Morgen im schwedischen Rundfunk. Zunächst sei es aber wichtig, dass ein gerechter und nachhaltiger Friedensplan ausgehandelt werde, basierend auf dem Völkerrecht und vor allem in enger Abstimmung mit der Ukraine. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende sei den Europäern bewusst geworden, wie ernst die Lage sei, so Stjernagard weiter. Noch sei jedoch unklar, welche Strategie die US-Regierung für mögliche Friedensverhandlungen verfolge. Wenn Europa künftig für anhaltenden Frieden in der Ukraine sorgen solle, müssten die Länder von Anfang an mit am Verhandlungstisch sitzen. Dänemarks Verteidigungsminister Troelsen Poulsen widerspricht der schwedischen Außenministerin. Er hält eine Debatte über Friedenstruppen zu diesem Zeitpunkt für verfrüht. Zwar wolle er die Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen, doch ohne vorherige Verhandlungen sei eine solche Diskussion wenig sinnvoll. Aus Stockholm, Sophie Donges.
Vances Auftritt habe einmal mehr gezeigt, wie dringend sich Europa um die eigene Sicherheit kümmern müsse, so der polnische Außenminister Radosław Sikorski. Anders als der US-Vizepräsident wisse man in Polen ganz genau, dass die größte Bedrohung für die liberale Demokratie in Europa von Putins Russland ausgehe. Und letztlich werde die Frage, ob es einen echten Frieden in der Ukraine mit belastbaren Sicherheitsgarantien gibt, auch über die Glaubwürdigkeit der USA entscheiden. Polnische Soldaten in der Ukraine werde es jedenfalls nicht geben, sagte Donald Tusk am Montag. Denn bei allem Werben für mehr europäische Eigenständigkeit, Polen hat seine Sicherheitspolitik nach der politischen Wende komplett auf die USA ausgerichtet. Aufgeben will und kann man die Partner in Washington also nicht, egal wer dort gerade Präsident ist. Aus Warschau, Martin Adam.
Ja, und wie Europa auf den neuen US-Kurs reagiert oder reagieren sollte, das besprechen wir jetzt mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament. Ich habe sie heute Nachmittag erreicht und gefragt, Sie haben ja in Interviews gesagt, Europa müsse in die Gänge kommen, aber wie weit muss auch Deutschland in die Gänge kommen? Gerade haben wir es gehört, Großbritannien und Schweden gehen voran, können sich vorstellen, Soldaten zu entsenden in die Ukraine, um dort Frieden abzusichern. Und die deutsche Bundeswehr?
Also die Frage ist eine Frage zu früh, weil erstens hat sich Trump und Putin noch gar nicht getroffen. Dann wird ja die Ukraine mit an dem Tisch sitzen und es wird überhaupt nichts entschieden, ohne dass die Ukraine, die ja nun überfallen worden ist, grünes Licht für irgendetwas gibt. Insofern sprechen wir jetzt von dem dritten Schritt, nicht von dem ersten Schritt. Und das halte ich deswegen für verfrüht, weil ich war etwas überrascht, nicht dass Trump Putin anruft, sondern dass er A, die Ukraine nicht am Tisch haben will, B, die Europäer diesbezüglich auch nicht und schon gewissermaßen Dinge auf den Tisch legt, wie die Krim ist verloren, der Donbass sowieso und jetzt macht mal. Insofern, wir müssen darüber sprechen, wie sieht eine Sicherheitsgarantie aus? Das allererste ist die Option, dass die Ukraine am langen Ende Mitglied der NATO wird und es geht auch nicht, dass wir darauf warten, ob Herr Putin das will. Der ist nämlich nicht NATO-Mitglied, sondern unser Herausforderer, milde ausgedrückt, sondern was die NATO dazu sagt. Und die zweite ist, wenn es zu einer Sicherung kommt, wer kann was machen? Und das werden wir dann in Ruhe diskutieren, wer überhaupt was wie leisten kann. Und das machen wir, wenn wir wissen, über was Trump und Putin gesprochen haben.
Mhm. Wobei, wenn Sie sagen, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden soll, genau das haben ja die USA eben im Vorfeld auch schon vom Verhandlungstisch genommen. Oder ist das aus Ihrer Sicht doch noch verhandelbar?
Ja, das, wie gesagt, die haben das, also Herr Trump hat das von der Tagesordnung genommen und hat damit einen entscheidenden Verhandlungspunkt weggenommen. Die Lage ist doch folgendermaßen. Die Ukraine ist überfallen worden, das zweite Mal. kämpft seit 3 Jahren ums Überleben. Hunderttausende von Tote, die Ostukraine ist de facto nicht mehr vorhanden, alles zerstört. Und von den 15.000 verschwundenen Kindern und vergewaltigten Frauen spricht auch keiner mehr. Das heißt, Putin hat etwas gemacht mit der Ankündigung, die komplette Ukraine einnehmen zu wollen. Da geht es nicht nur in Anführungszeichen um die Ostukraine, die übrigens so groß wie Portugal ist, sondern es geht um einen Plan, den Putin hat. Und wenn Putin jetzt von den Amerikanern auf dem Tablett serviert bekommt, okay, der Donbass ist jetzt bei euch, die Krim sowieso mit der falschen Ansage, sie sei immer russisch gewesen, was historisch falsch ist, dann ist ja gar keine Verhandlungsmasse mehr da und jetzt kommen die Europäer ins Spiel. Weil das, was dort verhandelt wird, ist für die Ukraine und für Europa von großer Relevanz, weil es kann ja nicht sein, dass 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Russland und die USA darüber entscheiden, wie der Weg Europas geht. Und deswegen werden wir auch das, was wir uns vorstellen, und dazu gehört die Mitgliedschaft der NATO, in Aussicht zu stellen. Wie gesagt, sowas dauert ja ein paar Jahre. Davon werden wir auf keinen Fall abweichen.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Frau Strack-Zimmermann, weil Trump hat ja gesagt, Europa könne sich den Platz am Tisch erarbeiten. Und sind jetzt diese Vorschläge aus Schweden und Großbritannien nicht vielleicht auch so zu verstehen? Also jetzt zu sagen, wir können uns vorstellen, Soldaten zu entsenden. Ist das ein Versuch, Teil der Verhandlungen zu werden?
Naja, wir wissen natürlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, und an der Stelle kann ich das auch gut verstehen, seit über 10 Jahren fordern, dass Europa mehr machen muss, in die eigene Sicherheit geht. Die Ukraine ist in Europa. Dass also die Vereinigten Staaten sagen, kommt jetzt mal in die Gänge, es ist jetzt bei euch vor der Haustür, ist nachvollziehbar, so wie auch die Vereinigten Staaten erwarten, dass die Europäer deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Auch im Rahmen der NATO, die NATO 32 Staaten, die Amerikaner zahlen 65% der kompletten NATO. Das ist ohne Zweifel, haben die Amerikaner da recht. Das Schlimme ist, dass Europa das eben nach dem ersten Turn von Trump eben nicht wahrgemacht haben, sondern geglaubt haben, jetzt ist Biden da und jetzt können wir wieder den Schlaf des Gerechten schlafen. Insofern habe ich dafür Verständnis. Aber nochmal, dieses Erarbeiten, Entschuldigung, also Herr Trump ist hier nicht der Lehrer und wir die Schüler, sondern, wie mir ein Kongressabgeordneter der Republikaner vor einigen Wochen zu Recht sagte, wir sind ein Bündnis. Und jeder muss in das Bündnis einbringen, um die Sicherheit auch Europas zu gewährleisten. Hat also gesagt, ihr müsst mehr tun. Richtig, aber was wer tut, das kann nur auf Augenhöhe besprochen werden.
Und wenn es jetzt aber morgen schon Gespräche gibt in Riad zwischen den USA und Russland und eben weder die Ukraine dabei ist noch Europa. Selenskyj reist dann einen Tag später auch nach Saudi-Arabien. Aber Sie haben gesagt, man müsste erstmal abwarten, was da rauskommt. Welche Reaktion muss man aber vielleicht dennoch auch schon vorbereitet halten?
Naja, vorbereitet halten ist also erstens mal, Selenskyj kommt einen Tag später, dann werden wir Gespräche mit Herrn Selenskyj führen. Und letztendlich wird die Ukraine sagen, kann das, was dort besprochen worden ist, Sinn machen oder nicht? Also das wird von großer Relevanz sein. Und alles, was dann vorbereitet wird, muss ja nicht von heute Abend bis morgen früh vorbereitet werden, sondern das bedarf ja eines Planes. Was wollen wir erreichen? Gibt es eine Grenze zu sichern? Die Grenze ist gigantisch groß. Welche Sicherheiten? Kann das ein UN-Mandat sein? Das sind ja alles Fragen, die geklärt werden müssen. Und haben Sie bitte Verständnis, aber das sind so große Fragen, die jetzt mal hier übers Knie zu brechen, ohne überhaupt nur ein Wort gehört zu haben, was da besprochen wird, das ist einfach unseriös. Und Trump hat es angekündigt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er liefert. 24 Stunden wollte er den Frieden herbeiführen. Er merkt, das ist dann doch etwas komplexer. Und eins ist klar, ein Waffenstillstand ist kein gerechter Frieden. Das wird maßgeblich von der Ukraine letztendlich mitgeführt werden müssen. Und selbstverständlich wird Europa seinen Senf dazu beitragen, ob Herr Trump das will oder nicht.
Soweit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Europaparlamentarierin von der FDP. Morgen geht es also los mit ersten Gesprächen zwischen Vertretern Russlands und der USA in Saudi-Arabien. Mit dabei ja auch US-Außenminister Rubio. Der hat wiederum kurz vorher in einem Interview nochmal gesagt, dass weder die Ukraine noch die Europäer mit am Tisch sitzen. Jetzt, er hat aber nochmal hinzugefügt, das könnte und sollte sich ja vielleicht in Zukunft noch ändern. Im Wahlkampf zum wichtigsten Thema geworden in Deutschland, die Migration und Rückführung. Ein Streitpunkt dabei, das sogenannte Dublin-Verfahren, das besagt, dass Geflüchtete dort ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie das erste Mal die EU betreten haben. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD vereinbarte heute deshalb mit dem Land Brandenburg die Einrichtung eines Zentrums für Geflüchtete, für deren Asylverfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist. Und bei uns im Norden entsteht auch gerade so ein Dublin-Zentrum in Hamburg, auf dem Gelände des dortigen Ankunftszentrums. Welche Pläne es dort gibt und auch welche Kritik, das weiß Jonas Hanst.
Ankunftszentrum Hamburg steht auf einem Banner am Zaun in Hamburg-Rahlstedt. Darunter in bunten Buchstaben Welcome, also Willkommen. Auf diesem Gelände entsteht im Moment das bundesweit erste Dublin-Zentrum in Deutschland. Die Schlafräume im Inneren sind kahl ausgestattet, mehrere Hochbetten in einem Raum, kleine Tische, Stahlschränke. Schon bald soll es dort losgehen. Vorab angeschaut hat sich das Innenministerin Faeser von der SPD aber bereits letzte Woche. Einen Rundgang gab es zusammen mit dem Innensenator Andi Grote von der SPD. Der Senator vor Ort zum Prozedere.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll sehr schnell feststellen, dies ist ein Dublin-Fall, Asylantrag wird unzulässig abgelehnt. Dann wird von dort auch geklärt, ist der zuständige Mitgliedstaat bereit zur Aufnahme. Dann gibt es einen Bescheid. Dann übernehmen wir das, klären direkt das Rücküberstellungsdatum und verlegen dann diese Person auch in dieses Dublin-Zentrum.
Von diesem Hamburger Zentrum aus sollen Geflüchtete dann innerhalb von nur 2 Wochen rücküberstellt werden. Laut der Hamburger Innenbehörde soll dieser kurze Zeitraum durch die zentrale Unterbringung gewährleistet werden. So könne man schneller und vor allem effizienter arbeiten. Wie viele Menschen dort kurzfristig leben sollen, wollte die Behörde auf Nachfrage noch nicht beantworten. Der Aufbau des Zentrums sei ein dynamischer Prozess. Einzelheiten würden in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Was dagegen schon klar ist, in dem geplanten Zentrum sollen die Geflüchteten ausschließlich Sachleistungen bekommen. Des Weiteren können sie die Einrichtung verlassen und sich frei bewegen. Kritik kommt derweil aus der Hamburger Opposition. Dennis Gladiator von der CDU ist Fachsprecher für Inneres. Er sieht in alledem vor allem eins: Wahlkampf. Und finde das
bemerkenswert. Bunt stellt man sich genau gegen das, was jetzt hier in Hamburg gemacht wird. Auch Peter Tschentscher hat uns dafür kritisiert, dass wir diese Dublin-Fälle konsequent auch zurückführen wollen. Jetzt zeigt man vor der Wahl, dass man es machen will. Ob man es dann macht, steht noch in den Sternen, weil konkret ist das alles noch nicht.
Deutliche Kritik an der Unterkunft kommt auch von der Kirche, konkret von Fluchtpunkt. Das ist eine Beratungsstelle für Geflüchtete, ins Leben gerufen von der Nordkirche. Heiko Habbe ist Rechtsanwalt, engagiert sich aber auch für Fluchtpunkt. Er sieht in diesen Zentren vor allem ein moralisches Problem.
Wir haben ja sehr viel mit Geflüchteten in Dublin-Verfahren zu tun. Und die haben sehr schwere Erfahrungen gemacht. Die haben Flucht erlebt. Die haben teilweise Gewalt in anderen EU-Mitgliedstaaten erlebt. Und diese psychisch belasteten Menschen wollen wir jetzt unter zusätzlichen Druck setzen, damit sie entweder freiwillig gehen oder wir sie leichter abschieben können. Da müssen wir uns schon auch fragen, ob das unsere europäischen und christlichen Werte wirklich sind, die wir hier vertreten.
Wann das Dublin-Zentrum in Hamburg konkret eröffnet werden soll, steht bislang nicht fest. Voraussichtlich aber relativ kurzfristig in den nächsten Wochen, so die Hamburger Innenbehörde.
Soweit ein Bericht von Jonas Hanst. Vor Sylt ist am Wochenende ein riesiger toter Pottwal entdeckt worden, rund 15 Meter lang und wohl schon vor einiger Zeit verendet. Das tonnenschwere Tier ist vor Hörnum eine Attraktion, aber die Schutzstation Wattenmeer hat davor gewarnt, sich dem Kadaver zu nähern, denn die Verwesungsgase sammeln sich in seinem Inneren und könnten ihn explosionsartig platzen lassen. Am Nachmittag ist das Tier erst an den Strand gezogen worden, das war gar nicht so leicht im wahrsten Sinne und offenbar ist auch die Platzgefahr gebannt. Jochen Dominikus ist unser NDR-Reporter direkt am Strand auf Sylt und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie denn die Bergung verlaufen ist und was man über den Wal schon weiß.
Also ich kann auf alle Fälle schon mal sagen, dass der Pottwal 14,30 Meter ist, gerade frisch vermessen. Die Pottwalflosse ist 3,50 Meter, da ist man hier mit dem Maßband hingegangen. Die Kollegen vom LKN und haben alles genau unter die Lupe genommen. Wie schwer er ist, das weiß man noch nicht. Man schätzt so 12 bis 15 Tonnen. Der liegt jetzt hier im Strand von Hörnum, frisch aus dem Wasser geholt. Da höre ich jetzt gerade noch den Bagger, der jetzt hier gerade abfährt. Sein Werk ist nämlich getan. Der hat ihn an eine große Schlinge genommen und dann hier vor wirklich viel Publikum, ich schätze mal, es waren hier 200 Leute da, eben rausgeholt. Das war heute Mittag gegen 15.30 Uhr. Jetzt liegt er hier und tatsächlich wird gerade auch angeschnitten. Denn es ist ein Schlachter vor Ort. Und der hat jetzt die Aufgabe, diesen riesigen Pottwal zu zerteilen. Und zwar in drei Stücke. Die Schaulustigen, die haben tatsächlich eben auch ein schönes Stück Abstand genommen. Weil diese Gase, von denen du eben gesprochen hast, die sind auch ausgetreten. Ich würde jetzt mal schätzen, dass die Explosionsgefahr damit gebannt ist. Hier stehen noch so ein paar Schaulustige, machen noch Fotos, sind teilweise auch ganz dicht rangegangen, haben sich so um den Mund, um diesen riesigen Mund gestellt, Fotos gemacht, aber wirklich nur sehr, sehr kurz, weil der Gestank ist wirklich richtig groß. Also der wird jetzt geteilt und dann haben tatsächlich schon beim LKN Wissenschaftler angerufen aus dem ganzen Land, gesagt, Mensch, ich möchte auch ein Stück, denn die letzte Pottwal-Strandung, die war ja 2016 hier in der Nordsee. Wir brauchen eigentlich neues Material zum Sezieren. Da geht es dann um Einzelteile, um Knochen im Wal, auf die die Wissenschaftler schauen. Sind. Wie gesagt, der wird jetzt zerteilt und dann kommt er nach Jagel in eine Tierverwertungsanstalt und die guten Teile, die gehen dann in die Wissenschaft im ganzen Land.
Wir hören im Hintergrund, laufen die Zerteilungsarbeiten weiter und der Wal kommt in Stücken der Wissenschaft zugute. Warum ist es denn so wichtig zu wissen, was genau passiert ist und woran das Tier gestorben ist?
Naja, die Wissenschaftler wollen es einfach wissen. Wie viel Müll hat er zum Beispiel auch im Magen? Das sind ja wichtige Erkenntnisse, die Wissenschaft hat. Die möchten natürlich auch wissen, warum hat er sich hierhin verirrt? Ich hatte eben schon gesagt, dass mal eine ganz große Gruppe von Jungtieren hier gestrandet sind. Das waren insgesamt 13 hier im nördlichen Wattenmeer. Insgesamt in der ganzen Wattenmeerregion waren es ja 30 2016. Also das sind schon wirklich wichtige Erkenntnisse. Der wird jetzt auseinandergenommen und da wird praktisch geguckt, was ist im Magen. Wo hat er sich möglicherweise gestoßen oder geschnitten? Also das will man hier definitiv herausfinden.
Aus Hörnum auf der Insel Sylt war das unser NDR-Reporter Jochen Dominikus. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.